Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein?
Ein Pfefferminztee.
Und dein Wunsch ist uns Befehl. Bitteschön.
Tada.
Lassen wir schmecken.
Ja. Hallo Marcel.
Hi Helena.
Wir haben eine neue Gästin in unserer Kantine.
Genau. Gina Steinwert.
Ja.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist unsere Hospitantin in der aktuellen Produktion Himmel, Erde, Luft und Meer.
Genau.
Wie alt bist du?
Ich bin 20 Jahre alt.
20 Jahre.
So jung.
Jetzt fühle ich mich alt mit meinen jungen Jahren. Wahnsinn.
Endlich mal jemand wirklich Frisches in der Gripskantine. Nicht wie alt, na, schon ja.
Ja.
Du bist unsere Hospitantin. Kannst du ganz kurz erklären, was eine Hospitantin so macht?
Also es gibt ja die Regieassistenten und als Hospitanz ist man quasi die Assistenz vom Assistent oder von der Assistentin. Und dann guckt man so ein bisschen, dass die Bühne immer richtig eingerichtet ist für die Szenen und dass man auch an manchen Häusern ist das so, dass man dann so souffliert, an manchen nicht, manche haben dann da einen Souffleur für und dass man immer so da guckt, wo man gerade helfen kann.
Und das machst du richtig gut.
Ja.
Dankeschön.
Bei uns musst du auch soufflieren.
Ja.
Wer hält sich am wenigsten an den Text, der da steht?
Und
ich befürchte, das bin ich.
Oder ich vergesse einfach ganze Textstellen.
Blöcke.
So. Also es kommt ein bisschen drauf an, also zum Beispiel Ludwig, der improvisiert sehr viel. Da weiß man manchmal nicht, ist es jetzt offiziell so oder ändert man das? Das ist ein bisschen, aber so an sich haltet ihr euch da sehr gut dran bei, ja, glaube ich so.
Okay. Ja, es war so lustig, als du gestern zu mir kamst und meintest, Marcel, also du sagst jetzt seit Ewigkeiten Ressourcen, aber es heißt eigentlich Rohstoffe. Und ich das gar nicht wusste. Ich muss das ab dem ersten Lesen, habe ich mir das als Ressourcen abgespeichert.
Ich muss auch sagen, ich war ja auch mal nicht da. Da habe ich gedacht, dass das offiziell wäre.
Ach so.
Bis dann Christina mal gesagt hat, das ist falsch, was der da sagt.
Ja, aber das ist zum Beispiel, da hast du gar keine Hemmung gehabt, von Anfang an einfach auf uns zuzukommen, zu sagen, ey, sag mal, ist dir das bewusst, dass du da Scheiße laberst oder stimmt das so? Und das machst du wirklich super.
Dankeschön.
Ich bin sehr froh, dass du Teil unserer Produktion bist. Du hättest ja auch eigentlich Himmel, Luft und Meer, in Kai und Opa
genau.
Die Hospitanz machen sollen und hattest dann leider keine Zeit.
Nee, da war ich bei einem anderen Theater und hab da hospitiert.
Also ist das quasi dein Fulltime-Job, Hospitantin?
Ja, so Fulltime, wie es halt bei Corona sein kann. Aber ja, momentan schon, ja.
Wie wurdest du denn auf das Gripstheater aufmerksam?
Also ich bin, als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich immer mein ganzes Geld zusammengespart und bin immer nach Berlin gefahren, wenn ich die Möglichkeit hatte. Habe ich über Weihnachten, Geburtstag, habe ich nur noch Geld dafür gekriegt von meiner Oma und so. Und da war ich, das erste Stück, was ich jemals in Berlin gesehen habe, war Linie 1. Und da bin ich dann drauf gekommen, das fand ich hier cool. Dann habe ich ja auch noch ein anderes Stück mal gesehen. Und da bin ich so, war schon immer so im Kopf, das Theater, dass ich das hier cool finde.
Sehr, sehr schön.
Wann hattest du dich dann beworben für die Stelle als Hospitantin?
Das müsste im letzten Jahr Oktober, glaube ich, gewesen sein. Und da konnte ich ja dann nicht. Ah, und ja. Dann.
Ja. Cool. Und wie bist du grundsätzlich drauf gekommen, Hospitantin zu werden? Oder zu sein und Hospitanzen zu machen?
Also, ich habe ja schon studiert, 1,5 Jahre. Habe das dann abgebrochen und wollte dann das in die Richtung nochmal neu studieren. Und da wurde mir dann halt auch gesagt, dass ich noch zu jung bin und dass ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln soll. Und da fand ich halt Hospitanzen. Sind ja dann auch mal so ein bisschen durch Deutschland gucken, wie ist das Theater wo, mal so ein bisschen, ja.
Ja, ich habe das auch sehr lange gemacht, hospitiert. Und ich fand, in meinem Jahrgang in der Schauspielschule hat man das immer, also habe ich das immer total krass gemerkt, wer von meinen KommilitonInnen schon mal hinter die Kulissen geschaut hat und wer nicht. Hm. Und ich finde es total gut, gerade auch wenn man SchauspielerIn werden möchte, zu wissen, wie es denn eigentlich hinten dran abläuft. Hm. Dass man einfach weiß, okay, wenn ein Kostümteil nicht da ist, dann liegt es nicht daran, dass irgendjemand seinen Job nicht gemacht hat, sondern das hat 5 Millionen andere Gründe und dass man nicht, also das, was man, wie man sich einfach verhält und dass man auch, also wenn man selbst mal in der Position einer HospitantIn war, dann geht man auch mit HospitantInnen anders um. Hm. Weil man einfach nicht denkt, ey, die macht hier den Job nicht, sondern es ist einfach so, ey, so und so ist es. Und ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Art, einzusteigen in den Theaterkreislauf.
Ja, für mich ist halt das Interessanteste wirklich dieses mit den verschiedenen Häusern. Mhm. Es ist ja überall anders, immer unterschiedlich und dass man dann auch so dieses Gefühl für die Arbeitsweise von Theatern kriegt und wie das so abläuft, das finde ich super interessant, da einfach mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
Was waren denn jetzt in der jetzigen Produktion deine Aufgaben? Also du hast bei uns auch souffliert, aber was waren andere Punkte, die du machen musstest?
Also vor allem mit den Requisiten, dass man die einrichtet, dass die immer da sind und dann auch, wenn man Sachen vorbereiten musste, also zum Beispiel Handstaubsauger aufladen oder Wasser ins Bügeleisen einfüllen und so oder Wasser für die Töpfe, für den Topf und so. Dann war viel auch, hat Christina mir auch am Anfang gezeigt, mit Licht anmachen, Ton anmachen, wie das in diesen Raum da gehen, wo man die ganzen Schalter da anmachen muss. War auch ein bisschen beängstigend am Anfang. Aber das war so.
Bist du ein Mensch, der sich Listen schreibt für solche Sachen oder kannst du dir das einfach alles sofort merken?
Also ich glaube, ich bin ein Mensch, ich sollte mir Listen schreiben. Ich muss immer so ein, zweimal das machen und dann vergesse ich auch eigentlich nichts mehr. Aber für viele Sachen habe ich dann schon so zwischendrin mal Listen geschrieben. Manche habe ich dann wieder ignoriert, manche habe ich dann auch nicht mehr geupdatet. Aber so ist bis jetzt noch nicht so ein großes Problem aufgetaucht, dass es da, also ich sollte, ja, sollte mehr.
Würdest du das HospitantInnensein Menschen empfehlen am Gripstheater? Zu sagen, okay, das ist ein super Haus zum Hospitanzen machen.
Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Ja.
Weil wir alle so nett sind.
Ja.
Weil wir alle nicht beißen.
Nee, man ist irgendwie so mit dabei eher. Also man sitzt nicht so außerhalb, man kann was sagen. Man
muss nicht nur Kaffee kochen.
Ja, Kaffee kochen musste ich gar nicht, da bin ich auch sehr ja, das ist so, bei anderen Produktionen war das oft so, dass auch so der Regisseur und die Schauspieler so viel so einen Zusammenhalt untereinander gehabt hatten und die anderen außerhalb standen, was dann auch schwer war, wenn man auch manchmal nicht verstanden hat, was genau sie damit jetzt meinen, weil man bei vielen Sachen nicht dabei gewesen ist. Und so hier ist das auf jeden Fall schon sehr gut.
Sehr gut.
Was hast du denn für dich jetzt aus dieser Produktion mitgenommen? Gibt es etwas, was du, Aha-Erlebnisse, die du für dich hattest? Du machst dir manchmal auch dann Notizen. Ich weiß nicht, ob das dann für die Produktion ist oder ob du dir privat Notizen machst. Aha, so geht man in dem Moment mit einer Sache um oder gibt's irgendwas?
Also ich finde es immer, was ich immer lerne, je mehr Stücke ich irgendwie mal begleitet habe, dass am Anfang schreibe ich immer alles auf und dann fällt mir später auf, was ich alles eigentlich gar nicht brauche und wie unübersichtlich alles geworden ist. Und es wird immer übersichtlicher. Das mag ich gerne. Ich finde gerade jetzt bei der Produktion die Regisseurin Petra Schönwald, ich finde, dass sie eine unfassbar angenehme Person ist. Also das kenne ich so jetzt nicht von RegisseurInnen, dass sie das so locker angehen und dass sie auch so auf Schauspieler zugehen und sagen, vielleicht können wir da zusammen eine Lösung finden und nicht mach das jetzt mal so. Das muss ich sagen, da habe ich total viel mit rausgenommen. Gerade auch jetzt nach dem, was an der Volksbühne passiert ist. Und so hört man jetzt auch nicht so gute Geschichten von gerade männlichen Regisseuren. Und auch da habe ich viele Leute auch schon kennengelernt, die gesagt haben, wenn du mal Regie machen möchtest, theoretisch, überleg dir das. Das ist so ein schwerer Weg. Und dann, wenn man jetzt auf Petra getroffen hat, dann war das auf einmal, okay, es gibt einen Weg. Es gibt eine Möglichkeit und es kann besser werden.
Jetzt springen wir mal zurück in deinem Lebenslauf.
Kann ich ganz kurz? Ich habe euch noch was mitgebracht. Nicht, dass ich das
jetzt vergesse. Oh, das ist so gut. Diese Woche ist wirklich die Woche der Gastgeschenke. Es ist so schön.
Ich habe mir wirklich vorgenommen, was selber zu machen. Ich habe nicht die Zeit gefunden. Es tut mir wirklich leid. Ich habe Beeren.
Lecker.
Und Muffins. Und ich war mir nicht sicher, ob ihr Veganer seid. Deswegen habe ich für zum Notfall auch noch was Veganes Süßes mitgebracht.
Die guten Menschen. Oh, danke schön. Ja, die Hospitantinnen, die erziehen mir richtig gut hier. Dankeschön. Ich hole mir da jetzt so einen Muffin raus. Ich habe noch nichts gegessen.
Hol du dir einen Muffin? Ich würde, ja, würde dann auch schon. Ja, hol dir einen Muffin.
Ja.
Sehr gerne. Aber dann machen wir weiter, Gina. Mhm. Während du deinen Pfefferminztee schlürfst. Du bist keine gebürtige Berlinerin.
Nein.
Wie sah denn bisher so dein Lebensweg aus? Wo kommst du ursprünglich her? Wo bist du geboren? Wie waren so deine Stationen im Leben?
Also ich bin in Duisburg geboren Und bin dann, als ich 3 Jahre alt war, glaube ich, sind meine Eltern dann
Bist du alleine?
Ich bin losgeschickt. Da sind meine Eltern dann nach Oberhausen gezogen. Und mit mir dann. Und da war ich dann, bis ich 18 war.
Ich war da mal im Zentro.
Ach ja.
Auf Klassenfahrt.
Auf Echt? Klassenfahrt ins Zentro.
Ja, weil Essen war Kulturhauptstadt vor 100 Jahren. Und genau, dann haben wir das Ruhrgebiet abgeklappert. Zeche Zollverein, Oberhausen.
Wahnsinn.
Kennst du alles
wahrscheinlich. Ja, das Lustige ist, Marcel, wir sind immer auf Klassenfahrt nach Mainz gefahren.
Da kann ich ja auch nicht genug. Da kannst du mir wahrscheinlich jetzt eine gute Rundführung geben, Stadtrundführung.
Ja, also ich bin immer, als Jugendliche bin ich immer raus aus Oberhausen. Immer mit dem Schülerticket, weil das ist ja auch die Ecke da, wo ganz viele Großstädte sind. Da ist man schnell mal woanders. Weil das Zentrum, so, da geht man einmal hin und dann geht man da noch ein paar Mal hin, weil man ja nichts anderes machen kann in Oberhausen. Aber
und
sonst,
das ist dieser Gasometer, ne?
Ja, das finde ich schön. Da sind sehr tolle Ausstellungen immer drin gewesen. Ja, und dann bin ich mit 18 nach Passau gezogen.
Alleine?
Alleine.
Um da zu studieren?
Genau.
Oh,
die Kirche. Das war Regie?
Ja, genau.
Genau.
Und wie ist denn deine Theaterleidenschaft entflammt worden? Also warum hast du dich entschieden mit 18, was ich übrigens total bewundernswert finde.
Super jung.
Mit 18 wurde mir auch mal gesagt, so, du bist zu jung für Schauspiel und so weiter. Alleine nach, also sich wirklich zu entscheiden, nein, ich möchte Regie machen.
Also ich muss halt sagen, ich kann da tatsächlich noch Datum und Uhrzeit sagen, wann das passiert ist, weil ich war so 13, 14, 15 war ich ein Fan von Musicals.
Welche?
Also Les Miserables ist mein Lieblingsmusical, das kann ich von vorne bis hinten
mitsingen. One Day More!
Ja, genau. Und dann, aber ich habe dann immer so, wie man halt so in dem Alter, so mit 14, so ich will Schauspiel machen, wollte ich immer Schauspiel machen dann. Und dann hatte ich ein Schülerpraktikum gemacht, auch am Theater Oberhausen. Und das ging 2 Wochen. Und genau in der Pause dazwischen, an dem Wochenende, war eine Premiere. Und die Premiere habe ich mir angeguckt und da wusste ich das. Also das war auch so ein richtiger Moment. Ich hatte da noch 3 Freunde von mir mitgenommen. Wenn man so sich so umguckt und denkt, boah, voll geil, oder? Und die so da so sehr gelangweilt gesessen haben, wo man denkt, okay, offensichtlich liegt's an mir. So, dass ich das... Und dann, ja, dann war das so der Punkt, wo ich gedacht habe, das ist es. Und da bin ich dann bis ich dann 18 war, ich bin permanent im Theater Oberhausen gewesen. Also ich habe mir Vorstellungen so oft angeguckt, wie sie gespielt wurden.
Hattest du ein Abo? So ein Schülerabo? Oder
ja,
so?
Aber das war ein sehr blödes Abo. Da waren irgendwie 6 Vorstellungen, die man dann besuchen konnte. Und das war schnell weg. Also da konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen dann. Aber ja, da bin ich dann so damit hingekommen. Wegen diesem einen Stück, glaube ich.
Aber was das für ein Stück war, weißt du nicht mehr?
Oder? Doch. Das war eine Version von Frank Wedekind, Lulu, eine Monstre-Tragödie. War eine Version von den Tiger Lilies.
Ja,
da hieß dann Lulu eine Mörderballade und das war dann ein Musical und es war total morbid mit die Frau, die Protagonistin, die war 3/4 der ganzen Produktion splitterfasernackt und ist mit Kunstblut begossen worden und so. Und das fanden viele jetzt in meinem Alter gar nicht so cool. Ich habe aber in dem Moment gedacht, boah, wie krass. Und dann fand ich das auch so schön erzählt, weil das so krank irgendwie inszeniert worden ist, so ganz morbid. Das habe ich sehr, sehr gemocht.
Die sind eher performativ unterwegs, oder? Mhm. Also ja. Ich habe bisher immer nur Großes gehört, dass es ganz wild sein soll, aber noch nichts gesehen.
Wild, wild, wild.
Wild. Oh.
Ich hatte ja auch, dadurch, dass ich so viel hospitiert habe, habe ich durch dieses Privileg der Hospitantin die Möglichkeit bekommen, für 1 Euro ins Theater zu gehen.
Oh.
Was dazu geführt hat, dass ich jeden Abend im Theater war und auch teilweise Stücke 7, 8 Mal, 10 Mal, 15 Mal gesehen habe. Und ich habe das total, ganz viele Leute mich immer gefragt, warum guckst du dir ein Stück mehrmals an? Und ich fand es immer so aufregend, wenn man das Stück zum ersten Mal gesehen hat, hat man erstmal so gecheckt, okay, gut, die spielen es so, die spielen es so, das ist die Geschichte. Und mit jedem Mal hat man gemerkt, ah, da haben die Schauspielenden mehr Freiraum, da wird mal improvisiert, da sieht man, aha, der muss gerade lachen, da ist gerade irgendwas hinter der Bühne passiert, da ist gerade das passiert. Und auch wenn man immer woanders sitzt und so, und es war also total die Magie zu sehen, das letzte Mal haben die aber das gemacht und jetzt machen sie aber gerade das. Und auch zu sehen, okay, zum Beruf des Schauspielers gehört auch noch wirklich das Improvisieren bis, also in jeder Vorstellung, weil man weiß nie, was passiert. Und das fand ich so spannend.
Ja, das war bei mir auch immer, wenn ich in eine Premiere gegangen bin, habe ich immer gedacht, ich würde mir jetzt fast lieber ein Stück angucken, was ich schon mal gesehen habe, weil das hat mir irgendwann viel mehr Spaß gemacht, sich das so dann anzugucken. Weil Premiere musste man immer so ein bisschen abwarten, so wenn es dann vorbei war, und dann konnte man es sich nochmal angucken. Bis dann auch die Kartenabreißer immer so, warst du nicht gestern schon da? Wieso bist du eigentlich immer hier?
Ja, früher wurde, es wurde ja immer gesagt, du möchtest Schauspiel studieren, guck dir ganz viele Stücke an und schau, wie die DarstellerInnen auf der Bühne agieren und lerne von denen. Und als ich noch jünger war, dachte ich, warum? Aber ich möchte das auch selber machen, warum soll ich denn da gucken? Aber doch, man nimmt so viel mit.
Ja.
Große Empfehlung an alle jungen Menschen, die irgendwann mal Theater machen wollen. Guckt euch alles an, was ihr kriegen könnt.
Ja,
und
lernt. Und wenn ich auch was dazu sagen kann, irgendwie zu versuchen, den Spaß dran zu finden. Wenn man sich ins Theater zwingt, dann ist es auch nicht so.
Dann ist es aber wahrscheinlich auch nicht das Richtige dann.
Also es gibt ja schon Leute, die sagen, ich spiele total gerne, aber selber Theater angucken mache ich jetzt seit Jahren nicht mehr. So muss irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Weg, glaube ich, da so ein bisschen finden.
Ich finde es auch immer suspekt, wenn ich mit Schauspielenden rede und die sagen, ah, ich will mich jetzt nicht immer über Theater unterhalten, weil ich so denke, gut, über was dann? Über...
Aber das kann ich ein bisschen verstehen. Also auch gerade, wenn man in einer SchauspielerInnen-WG wohnt, finde ich es auch schön, wenn man mal übers Wetter redet.
Ja, aber wenn man... Ja, okay. Ja,
sag ich nicht. Manchmal müssen wir unsere Bubble auch verlassen. in der aktuellen Produktion Himmel, Erde, Luft und Meer hast du... Du musst das Stück ja auch täglich sehen. Hast du irgendwelche Lieblingsstellen oder was du am meisten an der Inszenierung magst?
Kann man schon mal teasern für die Leute, die das dann irgendwann mal sehen dürfen.
Ich finde die Oma-Szenen extrem schön. Jetzt gerade, wenn es seit eingeleuchtet ist. Ich finde, das hat nochmal diesen Bruch, finde ich wunderschön. Ich finde auch die Szenen zwischen den Eltern von Julia, also dir und Frederik, super schön. Also ich finde, das habt ihr richtig gut gemacht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt nicht so leicht ist. Jetzt, du bist glaube ich 27, dann so ein Vater von einer Schauspielerin zu spielen, die ja noch älter ist als man selbst. Aber ich
behaupten.
Fand, ja, aber das finde ich, das habt ihr richtig gut hingekriegt. Das finde ich sehr, sehr schön.
Schön.
Mir fällt es immer so schwer, weil ich ja nicht lache eigentlich während dem ganzen Stück. Und ich aber aktiv zuschaue die ganze Zeit, wenn ich nicht auf der Bühne bin, nicht mich einfach von der Balustrade, auf der ich sitze, runterzustürzen vor Lachen. Wenn du da deinen Hühnchenmonolog hältst, ist es wirklich, es ist Marcel.
Ja.
Ich denke die ganze Zeit an Menschen, die ich nicht mag, damit ich nicht anfangen muss zu lachen.
Wirklich?
Es ist. Also seit du auch noch den Text eingefügt hast, ohne Kopf, so bin ich weg. Ich bin einfach raus. Da kannst du, also mein Kopf ist leer in dem Moment, damit ich nicht lache.
Für mich ist diese Szene schön, wo du sagst, Julia, du entschuldigst dich jetzt. Das hat sowas Reales. Auf einmal, man hat wirklich das Gefühl so, oh Gott, ich dürfte eigentlich gar nicht zugucken. Ich gucke gerade einer fremden Familie beim Streiten zu. Es ist voll unangenehm, aber richtig gut.
Ne, das ist für Thilo ja auch ein ganz entscheidender Moment, weil er sich das erste Mal wirklich so gegen die Tochter stellt und für seinen Mann mit einsteht. Und genau.
Aber du hast ja jetzt auch dann eine Zeit lang Regie studiert. Ist das dein Ziel?
Ja. Schon. Also ich schreibe auch sehr gerne. Halt größtenteils Theater halt. Ich bin ein Riesenfan von Monologen. Und da habe ich schon ganz viele Monologe irgendwie immer mal zwischendrin
geschrieben. Nur her damit. Für Vorsprechen kann man
das. Wir brauchen das irgendwann. Alles. Das ist von Gina, die Mama bei uns, Hospitantin, aber das ist ein ganz großes neues Ding. Ja,
eine Coming-of-Age-Künstlerin.
Eine Coming-of-Age-Künstlerin.
Ja, was für Texte, was für Themen interessieren dich denn beim Selberschreiben?
Ich hatte ein Stück mal begleitet im Studium, was bis heute immer noch das schönste Stück ist, was ich je gesehen habe. Und dass ich dann da auch noch mit das begleiten durfte, das war ein Riesenprivileg, finde ich. Und da ging es sehr viel ums Einsamsein. Und das finde ich sehr schön, weil es ist ja auch gerade, ich habe ja Theater und Film Regie studiert und da bin ich halt auch oft gefragt worden, jetzt lieber Theater oder eher Film. Immer eher Theater, gar nicht, glaube ich, weil ich das Theater an sich so mag, sondern weil ich die Stücke mag, weil man in den, weil man im Theater einfach ganz andere Geschichten erzählen kann als im Film. Die müssen nicht besser oder schlechter sein. Ich glaube, das kommt dann auf jeden selbst an. Und das war wirklich der Wahnsinn. Da waren ganz zarte, ganz kleine Sachen drin über Einsamkeit, die sie, die Regisseurin wunderschön eingeführt hat. Und diese, dieses Gefühl von Einsamkeit, das kann man so schwer darstellen. Und das, wenn man das so versucht, das rauszufinden, finde ich.
War das eine Stückentwicklung oder von Falk Richter? Es klingt irgendwie, oder? Das klingt nach einem Stück von Falk Richter.
Es gibt in jedem Stück von Falk Richter, glaube ich, so ein Monolog, wo es um Einsamkeit geht. Aber gibt es nicht auch dieses eine Stück, wie heißt das, hat so einen englischen Titel von Falk Richter. Wie heißt das denn?
Lonely?
Nein, oh Mann, oh, ich, das fällt mir nicht ein. Ich habe da auch mal einen Monolog draus gemacht, ich habe keine Ahnung.
Okay, Einsamkeit ist ja auch ein super aktuelles Thema während Corona.
Aber da ich hatte irgendwie so, bei Corona finde ich, fand ich das gar nicht so eigentlich. Ich habe nie bei Corona das Gefühl gehabt, so boah, man spürt das jetzt so ein bisschen, weil da ist man so gemeinsam einsam, alle waren einsam und das so dieses Einsamkeit finde ich ist für mich jetzt in dem Punkt eher, wenn eigentlich man das Gefühl hat, alle fühlen das nicht, nur man selbst fühlt das. So dieses, dass man ja auch sich mit seinem Gefühl alleine fühlt. Das, finde ich, ist bei Corona ja jetzt nicht gewesen. Da hatten ja eigentlich alle ungefähr das gleiche Problem.
Das stimmt. Stimmt, ja. Und also das ist ein Theatererlebnis, an das du ganz gerne zurückdenkst. Ja. Kennst du, was ist denn deine erste Begegnung gewesen mit Theater? Bist du früher auch in so Kinder- und Jugendtheater gegangen oder in Weihnachtsmärchen? So, ich musste immer an Weihnachtsmärchen gehen. Als
Meinst du jetzt schauen oder
schauen.
Spielen?
Okay. Ja, und auch spielen. Her damit.
Also ich glaube, die erste Begegnung mit Theater. Also ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Fan davon, wie so mit Schulen manchmal mit Theater gearbeitet wird, weil wenn ich mit der Schule Theaterstücke besucht habe, dann habe ich eher gedacht, auf keinen Fall. Also es hat mich eher davon abgehalten, als dass ich mich dafür interessiert habe. Deswegen erinnere ich mich da jetzt an nichts so unbedingt. An ganz grässliche Stücke, die wir uns da immer angeguckt haben. Ich glaube, es war wirklich eher Spielen am Anfang. Also ich weiß, ich habe in der vierten Klasse habe ich in einem Schulmusical mitgespielt. Da habe ich auch die Hauptrolle gespielt.
Das heißt, du kannst singen?
Ich singe nicht.
Keine Sorge, jetzt. Hier muss keiner singen. Okay, schön.
Und hast du dann auch neben der Schule Theater gemacht oder auch so im privaten Bereich, also in Laientheatergruppen oder so?
Nee, also ich hab mich zweimal im Jugendclub angemeldet und beide Mal habe ich keine Antwort gekriegt, weil da organisatorische Probleme waren und ich habe meinen ganzen Mut zusammennehmen müssen und dann habe ich es kein drittes Mal geschafft. Ich habe es dann gelassen und ich war einmal, habe ich versucht, in eine Schultheater AG zu gehen und da bin ich dann in die Aula gekommen und mich haben 7 sehr, sehr böse Blicke getroffen und dann bin ich mich wieder umgedreht und bin wieder gegangen. Weil ich finde, so bei uns auf der Schule, da war so, Theater war so, wenn man so ein bisschen was fürs eigene Ego machen möchte, nicht jetzt, wenn man das so tatsächlich möchte. Und das habe ich ja auch dann irgendwann gemerkt, ich will auch nicht spielen. Also ich will eher so Regie schreiben oder so.
Ja. Denn bei uns im Jugendclub gab es so ein Auswahlverfahren, was ein bisschen fragwürdig ist. Es gab dann so einen offenen Workshop-Tag und dann kamen da aber immer so 100 Leute und es gab aber immer nur so 4 Plätze. Und dann gab es erstmal alle Leute, die nicht auf dem Gymnasium waren, hatten irgendwie eine Chance reinzukommen. Und wenn das aber dann halt 4 Leute waren, dann konnten alle anderen gehen. So, dann haben die einen Platz gekriegt. Und die anderen, wenn es noch mehr Plätze gab, dann hat jeder einen Zettel gezogen und wenn man ein Kreuz hatte, war man drin. Und dann war irgendwann, am Anfang war noch die Regel, wenn man 2 Jahre hintereinander gekommen ist, dann durfte man rein. Aber das waren dann auch irgendwann zu viele. Und es war eine ganz komische, ja, wir wollen nicht so bildungsbürgermäßig, wir wollen auch Leute, wo ich so dachte, das ist doch, wie scheiße fühlen sich denn jetzt die Leute, dass ihr so, du bist nicht auf dem Gymnasium, du musst dumm sein, also darfst du jetzt in den Jugendclub. Das fand ich immer richtig kacke, hab dann aber nichts dazu gesagt, weil ich dachte, ich als Gymnasiastin kommt richtig, richtig scheiße, wenn ich jetzt sage, ja, die fühlen sich jetzt doch bestimmt total dumm. So. Und das war immer ganz, ganz seltsam, aber da hatte ich auch irgendwie, glaube ich, immer noch Glück.
Du hast es dann durch Zettelziehen geschafft,
ich
oder?
Ich hab das durch Zettelziehen geschafft. Ich war 2 Jahre hintereinander da und hab's durch Zettelziehen irgendwie geschafft.
Glückspilz.
Aber ich habe mich auch wirklich rangewanzt an den Jugendclub. Ich bin auch immer zu jeder Vorstellung gekommen, nämlich immer mit den Leuten, ich kannte die ja dann schon von dem Jahr davor, nämlich ja richtig reingewanzt. Da konnten sie dann auch nicht Nein sagen. So, außerdem, es gab dann auch einen Ausländerbonus, wenn man irgendwie nicht, also aus Migrationshintergrund hatte, durfte man auch irgendwie früher rein. Und dann habe ich immer aus Spaß gesagt, ja, mein Vater kommt aus Holland. Das ist ganz, ganz schwierig, war das. Aber das würde heutzutage gar nicht mehr gehen, alles. Da Saarbrücken. Naja.
Saarbrücken. Gibt es eine Theaterform, die dich besonders interessiert? Vielleicht auch geprägt von irgendeinem Regisseur, einer Regisseurin, was dich fasziniert?
Also ich mag es immer total gerne, wenn so performative Szenen irgendwo drin sind, so abstrakte Szenen, weil das auch eben was ist, es geht in anderen Medien nur schwer. Das ist so was spezifisch Theatermäßiges, was ich sehr gerne mag. Mhm. Ich mag auch gerne Stücke, wo viel... Also ich mag es sehr, wenn Sachen minimalistisch sind. Also wenn nichts auf der Bühne rumsteht, was da jetzt nicht sein muss. Mhm. Ich finde, man muss jetzt nicht, um Wohnzimmer darzustellen, eine Couch auf die Bühne stellen. Man kann sich das auch anders vorstellen.
Wenn sie nicht benutzt wird, so. Wenn sie einfach nur da steht, ja. Um Wohnzimmer zu sein. Ja.
Aber ich habe jetzt nichts dagegen, wenn Stücke viel oder laut sind, wenn es halt begründet ist. Deswegen mag ich das auch total gern. Habe ich auch, war auch in dem Stück, in dem ich begleitet habe, waren ganz viele mediale Sachen. Da waren Videos, die eingefügt worden sind, die eigentlich gar nicht viel mit dem Stück zu tun hatten, aber so eine Assoziation gebildet haben, wenn ich da ein Beispiel sagen darf.
Vielleicht. Ja, natürlich.
Da war eine Stelle, die war wunderschön. Da war eine Bar und da war eine Barkeeperin, die dahinter stand und dann ist die Protagonistin, die halt über dieses Alleine-Sein, die so ein bisschen versucht hat, so was fange ich jetzt mit mir an? Und sie ist in diese Bar gegangen und hat sich an die Bar gesetzt und hat über ihr ganzes Leben geredet und der Barkeeperin war das extrem unangenehm. Und da war dann, hat die Regisseurin dann so eine Handykamera auf so ein Schneidebrett gemacht, wo die Barkeeperin Zitronen geschnitten hat. Und dann hat sie es immer ganz normal gemacht und immer persönlicher und persönlicher geworden ist, hat die immer angefangen, in diesen Zitronen rumzumatschen. So wie so ein Ausbruch. Mhm. Und dann war dieses scharfe Messer und diese Finger und dieses Zitronensaft, wo du weißt, ey, das tut gleich super weh. Aber das war so, das ist ja ein ganz anderes Bild, aber man hat da so die Verbindung zu dieser Szene aufgebaut. Ja. Das mag ich extrem gerne, wenn man mit so kleinen Sachen arbeitet.
Das klingt sehr, sehr cool. Mhm. Also ich mag auch solche, Kameraeinsätze im Theater, wenn sie begründet sind. Also entweder müssen sie komplett losgelöst sein, so wie sowas. Ich finde so Sachen abfilmen auf der Bühne und dann irgendwie einfach nur größer projizieren, finde ich ganz oft schwierig. Mhm. Wenn es nicht irgendwie Sichtprobleme gibt oder sonst was. Also bei Karl und Opa haben wir ja auch diese Kameraeinstellung, aber da ist es einfach, weil man nicht sieht, was wir machen, weil wir sind in einem Stoffviereck. Und es finde ich auch, das war teilweise so ganz super modern, so nach Castorf. So als Castorf dann plötzlich gesellschaftsfähig wurde, haben dann alle Leute irgendwie gedacht, oh, das ist total spannend. So. Aber da geht es ja auch um eben das näher drankommen, weil einfach so viel passiert und so und dass du einfach dran bist. Aber einfach Sachen abfilmen ist ganz oft einfach langweilig. Da kann man auch einfach ins Kino gehen, finde ich. Ne? Marcel, ja. Was sagst du dazu?
Naja, ich habe auch mit einem Regisseur zusammengearbeitet während des Studiums, der für so Videokunst in Stücken bekannt ist. Aber was da ganz schön war, dass es eben immer so eine weitere Ebene hatte, so eine Traumebene. Und manchmal wusste man nicht, okay, was ist jetzt Realität, das auf der Bühne oder das in diesem Video. Man hat dann auch mit dem Video gespielt. Das Video war dann auch manchmal so gut integriert in das Bühnenbild, dass man in diesem Video verschwunden ist. Mhm. Und das hat er schon ganz cool gemacht. Aber ich finde auch, also ein Video einfach nur abzuspielen, ist scheiß langweilig.
Ja.
Aber wenn es der Geschichte dient und dem Spiel, kann es wunderbar sein. Und da ist natürlich auch immer Nervenkitzel, ob die Technik dann funktioniert. Auf also ja, aber das gab es manchmal, dass das man das Video nicht gesehen hat, weil es zu dunkel war. Und das war dann ein bisschen...
Das war einmal eine Erfahrung, da habe ich auch eine Live-Kamera bei einer Aufführung machen müssen oder dürfen. Und da habe ich auch die Live-Kamera eingestellt. Ich habe ja die Technik auch gemacht während des Stücks und dann ist die ausgefallen, während ich auf der Bühne stand. Das war so schlimm. Oh, komplett eingefroren. Ich wusste nicht, wie ich jetzt von dieser Bühne runterkommen soll.
Schleichen.
ganz unauffällig von der Bühne schleichen. Nein, ich habe eine Inszenierung mal gesehen von einem Stück, was ich sehr liebe, nämlich Volksfeind. Und da wurde dann am Ende einfach es war sowieso eine ganz seltsame Auflösung und es war nicht wirklich, hat nicht das transportiert, was in dem Stück eigentlich zu transportieren ist. Und dann wurde am Ende noch so ein Video eingeblendet, wie wie Nestlé-Wasser abgefüllt wird und dann irgendwie so Blutstropfen im Wasser und dann wurde dazu noch irgendwie so ein pathetischer Text vorgelesen und ich saß da und ich war so, Leute, boah, nee, komm, jetzt, ey, wenn ihr jetzt rauskommt zum Applaus, ich gehe, ey, das ist doch Dreck hier, was ihr macht. Das war wirklich ganz seltsam und wenn man einfach nur das als, nicht als Gewinn ansieht, sondern als wirklich Teil, dann kann es ganz, wird es ganz komisch meistens mit Videos. Naja. Du hast vorhin, als wir kurz zusammensaßen, erzählt, dass du mal nach München gefahren bist, um dir die Dionysos-Stadt anzugucken.
Ja.
Oh. Hast du das auch gesehen, Marcel?
Ja, davon habe ich auch in einem Podcast erzählt, dass das einer meiner schönsten Theatererlebnisse war.
Ja?
Ja, ich fand das ganz, ganz toll. Hm. Ich mag den Regisseur auch sehr gerne. Hm. Also seine Inszenierung. Und also wann ist man mal 10 Stunden an einem Theater. Mm. Das ist schon ganz cool.
Findest du das auch so? 10 Stunden im Theater sitzen, findest du es auch super?
Habe ich ja auch gerade schon erzählt, es war eher der Zeitpunkt, zu dem ich mir das Stück angeguckt habe, das ein bisschen problematisch war, weil am Tag davor war die Deniere von dem Stück, wo ich mitgespielt habe und da haben wir bis, ich glaube, 4 Uhr morgens haben wir da noch gesessen und dann um 7 Uhr kam mich dann eine Freundin abholen. War ein bisschen fertig. Ich fand das Stück auch gut, hatte mir aber irgendwie, naja, noch, nee, war schon gut, ja. Ich muss sagen, ich hätte es mir noch mal angucken sollen an einem anderen Tag, glaube ich, weil ich da ein bisschen mehr Eindruck von habe.
Da ist zum Beispiel auch am Ende so ein wunderschönes Bild, wie alle auf der Bühne sitzen.
Das fandst du?
Ja, das fand ich. Ich habe geweint. Und dann steigt so eine Sonne auf. Hm. Und alle sitzen nur auf dem Boden und es läuft so ein ganz, ganz schöner Sound im Hintergrund und dann wird, glaube ich, ein Text gesprochen über Zidane bei der Weltmeisterschaft und so. Und das war so berührend. Ich meine, die SchauspielerInnen waren alle fix und alle nach 8 Stunden Theaterspielen und sitzen völlig erschöpft auf dieser Bühne und ja, ich war in der Premiere und es war total... Es war wundervoll.
Ja.
Ich fand es ganz
toll. Jetzt überleg mal, die haben davor ja einfach jeden Tag den Kram geprobt. Wahrscheinlich waren die einfach nochmal eine Spur fertiger, nee, als wenn du es halt einmal im Monat spielst.
Absolut. Total. Ah. Was würde, wenn jetzt Regie nicht klappen sollte, was wir nicht hoffen, und du aber vielleicht trotzdem sagst, ich möchte an einem Theater arbeiten, was wäre denn eine Abteilung, die dich dann noch interessieren würde? Oder würdest du sagen, wenn ich Regie, dann gar nicht Theater?
Also kommt jetzt drauf an, wenn man fürs Theater schreibt, ist das eine Abteilung?
Das ist natürlich eine Abteilung.
Ja, dann würde ich sowas gerne machen.
Ja.
Ich glaube, abgesehen davon wäre ich eigentlich raus. Weil es ist irgendwie, wie gesagt, ich habe so ein Ding mit Stücken, nicht mit Theater so an sich, glaube ich. Da wäre mir das irgendwie, wäre dann mit der Zeit blöd. Wie wäre das denn bei euch, wenn nicht Schauspiel? Habt ihr schon?
Ich glaube, das haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge besprochen. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ja.
Also ich. Ja, dass ich eher auch so reagiert hätte wie du. Mhm. Also, dass ich sage, okay, wenn ich Schauspiel, dann vielleicht auch gar nichts, weil ich dann auch nicht den Menschen dabei zuschauen möchte, wie sie das machen, was ich gerne machen wollen würde. Ja. Und, ja.
Was wäre denn, wenn es nichts im Theater wäre? Also generell nicht.
Ich würde eine Bäckerei aufmachen. Oder schweißen. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Schweißen oder backen. So, ja.
Okay.
Ich weiß nicht, also ich backe wahnsinnig gerne und ich glaube auch ziemlich gut. Und da könnte ich vielleicht Geld mit verdienen. Und schweißen. Einfach, jetzt muss ich aber erstmal lernen.
Ist jetzt, was für ein Beruf denn schweißen?
Na, einfach Schweißerin sein.
Ah, okay.
Einfach Sachen schweißen. So Stahl zusammen schweißen.
Okay.
Ja, das ist, glaube ich, richtig geil.
Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich hatte irgendwann mal, als ich dachte, ich würde an kein Theater kommen, bin ich durch die Stadt gelaufen und dachte, was zur Hölle soll ich machen? Und dann bin ich an so einem Schokoladenladen vorbeigelaufen und dachte, boah, vielleicht, da waren so zwei, dieser Laden hat zwei älteren Ladies gehört und ich dachte, wenn ich da jetzt reingehe und sage, ich bin studierter Schauspieler, habe aber keine Hoffnung, dass ich irgendwo lande an einem Theater, in einem Film. Kann ich bei Ihnen Schokolade machen? Das war so. Oder als Florist in einem Blumenladen. Aber die müssen auch wahnsinnig früh immer aufstehen. Die Blumenlieferung ist, glaube ich, immer ja, so morgens um 4.
Das ist halt das 4. Ding auch mit dem Backen. Ich würde halt wirklich, ich müsste das alleine machen, weil ich könnte nicht in einer normalen Bäckerei arbeiten. Das wäre mir zu früh. Hm. Deswegen habe ich ja Theater gemacht. Habe ich ja gesagt, ich mache das, weil da muss ich so um 10 bei der Probe sein. Jetzt ist das mit dem Gripstheater natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man eine Vorstellung um 9 hat. Das habe ich nicht ganz zu Ende gedacht. Aber ich würde halt irgendwie so was machen wie von wegen, ja, ich stehe halt auf, wenn ich Bock habe und back meinen Kram und die Leute müssen halt sich dann nach mir richten, ja, weil ich, wenn die einen geilen Kuchen wollen, müssen halt warten, ne? Da haben sie Pech gehabt. So, da gibt's Kuchen erst ab 17 Uhr. Schön, Afterwork, Food und so. Fertig.
Ja. Ich muss gerade wieder an Florist sein denken. Irgendwie so schöne Blumensträuße zusammenstecken.
Das ist ein schlummernder Traum.
Ja, vielleicht.
Aber hast du einen grünen Daumen, Marcel?
Ja, ich habe meine Pflanze gerettet, die im Winter auf dem Boden lag. Ich bin nach 2 Wochen Urlaub nach Hause gekommen und meine Mitbewohnerin hat mich panisch in den Empfang genommen und meinte, Marcel, ist alles gut, aber deine Pflanze, ich glaube, die ist gestorben. Und dann bin ich in mein Zimmer und es war wirklich, also die Stängel lagen auf dem Boden und sie hatte keine gesunde Farbe mehr. Und ich habe es geschafft.
So fühle ich mich auch jeden Morgen.
Ich habe es geschafft, dass sie jetzt wieder steht. Es ist unglaublich. Ich wollte sie schon fast wegschmeißen. Und sie hat gesagt, Marcel, ich glaube, sie lebt noch. Also habe ich dann diese Stängel zusammengebunden. Jeden Tag werden sie besprüht, gegossen, immer schön Untertopf, nicht von oben, sonst schimmelt's. Wunderbar. Ich rede mit denen, es ist richtig gut. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst vor den Sommerferien. Ja. Wenn ich irgendwie 3-4 Wochen weg sein sollte.
Weil es wird hier ein richtiger Service-Podcast. Hier Tipps, wie man seine Pflanzen wieder zu
Heute in der Pflanzenecke mit Marcel, wie man die Sommerferien übersteht.
Ich habe gerade noch das Problem, dass wir so viel Staub haben in der Innenstadt und die Blätter mit Staub. Ja, ich glaube, ich muss die alle mal putzen. Also jedes einzelne Blatt.
Ja, vor allem, wenn du die Pflanzen besprühst, dann mit dem Wasser, dann klebt der Staub richtig dran. Eben. So. Eben. Ich besprühe meine Pflanzen nicht, aber ich habe komischerweise auch, ich habe letztes Jahr zum Geburtstag eine Orchidee geschenkt bekommen, die ich eigentlich verachte und nicht mag.
Die Wurzeln finde ich ganz eklig.
Ich mag diese Pflanze nicht und ich hatte sie dann auch, als ich letztes Jahr im Sommer weg war, einer Freundin gegeben. So nach dem Motto, ja, aber wenn die stirbt, ist nicht so schlimm. Die anderen Pflanzen sind mir wichtig, aber wenn die stirbt, kein Problem. Und ich kam zurück und die hat immer noch geblüht. Und ich war so, scheiße, das Ding stirbt nicht. Irgendwann sind die Blumen abgefallen. Dann habe ich das noch nicht mal gegoogelt, so wo man das abschneidet, die Stängel. Ich habe gehört, man muss dann die Stängel abschneiden, dann wächst es nach. Dann habe ich es einfach irgendwo gemacht. Jetzt wachsen da wieder, jetzt wächst das Ding wieder. Ich habe das ein halbes Jahr nicht gegossen, nicht angefasst, stand in der Ecke im Schatten und plötzlich ist es so, hallo, ich bin wieder da. Diese Pflanze hasst mich. Ich glaube, das ist wirklich, die möchte mich weinen sehen. alle anderen Pflanzen, also wenn meine Mutter hat mir meine Pflanze geschenkt und meinte so, hier, die kriegst du nicht tot, das ist so ein Sukkulent. Ja, she died. Dafür ist eine andere, so, ja, da musst du echt vorsichtig sein, die findet es super bei mir. Aber auch, weil ich glaube, es ist einfach so ein Einverständnis.
Ja, ganz merkwürdig.
Ich weiß nicht, also ich gehe da eher psychologisch ran an die Pflanzenpflege. Wie machst du das so, Tina?
Oh, ich hasse Pflanzen. Ich habe eine
Pflanze. Herzlich willkommen in der Produktion Himmel, Erde, Luft und Meer. Ich hasse Pflanzen.
In der Wohnung. Aber ich hatte mal eine Top-Pflanze, hatte ich mal in Passau in der Wohnung und dann bin ich umgezogen und dann stand die noch in so einem Kasten und die habe ich bei meiner Mutter im Auto dann vergessen und die stand dann, glaube ich, auch ein halbes Jahr irgendwo im Dunkeln und da war tatsächlich immer noch grün. Die steht immer noch. Ich habe nichts gemacht. Also ich habe die, glaube ich, nicht einmal, als ich die in meiner Wohnung hatte, gegossen, aber die hat's überlebt.
Sie schreit ganz laut, oder Helena? Was sagst du als...
Die Bäume schreien überall und niemand hört das. Die Natur schreit. Ja, das ist ein kleiner Teaser nochmal. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Hast du noch irgendeine Frage an uns?
Nö.
Gut, dann
hat sich alles
hast du noch eine Frage? Wir haben eigentlich alles abgearbeitet von unserem Zettel.
Wunderbar.
Nö, es war super schön. Wir machen jetzt nur noch die Speedrunde.
Ah ja.
Du brauchst keine Angst haben, es ist alles ganz entspannt. Du antwortest einfach mit Wörtern, Sätzen, was auch immer dir in den Sinn kommt. Und dann
Du fängst heute mal an, Helena.
Ich fange. Dann musst du auch Let's Go sagen, sonst kann ich das nicht.
Let's go.
Faszination für?
Theaterstücke.
Am Wochenende?
Lange ausschlafen.
Freundschaft?
Ist wichtig.
Lieblingsfarbe?
Blau.
Abenteuer?
Keine Ahnung.
Geheimes Talent?
Ich kann mit meinen Ohren wackeln.
Oh!
Bitte?
Ja.
Ich auch. Du nicht, Marcel? Ja.
Nee, ich habe da keine Kontrolle drüber.
Musst du mal lernen. Gripstheater?
Helm. Oder Himmel, Erde, Luft und Meer.
Wie wir das so nennen. Das waren schöne letzte Worte.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war so schön.
Danke, Gina.
Ja.
Schön war's.
Und wir hören uns in der nächsten Folge, Marcel.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüssi.
Das war Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.